In der heutigen Folge schauen wir auf die Quartalzahlen von Nvidia, auf die Jahreszahlen von Dr. Oetker und beleuchten den Milliardendeal von BioNTech.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Lukas, dann starten wir doch mal direkt mit dem Rückblick auf die letzte Maiwoche bzw. den Start in den Juni. Und wir sehen so ein wenig ein gemischtes Bild, wenn wir auf die einzelnen Indizes gucken jetzt beim Rückblick. Hier bei uns in Deutschland ist die Rekordjagd erstmal so ein bisschen in Stocken geraten. Der DAX hat die letzte Woche im Mai bzw. gestern dann den ersten Handelstag im Juni mit einem leichten Minus beendet. Circa 1% geht es im DAX runter, wieder unter die 24.000-Punkte-Marke. Schlusskurs war gestern 23.930 Punkte. Ein bisschen anders sieht es dann in den USA aus. Fast schon so ein bisschen ungewohnt für dieses Jahr. Da stehen nämlich Pluszeichen im Gegensatz zu dem Minus im DAX. Plus 0,75% beim S&P 500 oder sogar gut 1% plus beim Nasdaq. Woran das Plus beim Nasdaq liegt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber in der Summe, glaube ich, Lukas, nach wie vor echt erstaunlich stabile Märkte, die wir hier vorfinden.
Ja, absolut. Sell in May hat sich nicht gelohnt in dem Mai.
Nee, definitiv nicht. Das war einer der doch deutlich besseren Monate, ja, vor allem in diesem Jahr. Aber in der Summe, wie gesagt, erstaunlich stabil sind wir hier weiter unterwegs. Das mag auch an den doch guten Inflationszahlen aus der letzten Woche gelegen haben. Inflationsdaten aus Deutschland kamen noch am Freitag, glaube ich, am Brückentag. Und die Inflationsrate liegt hier weiterhin bei dann doch niedrigen 2,1%, also nur minimal oberhalb der Zielsetzung der Europäischen Zentralbank.
Ja. Was allerdings sehr stark gestiegen ist gegenüber April letzten Jahres, sind Kaffeebohnen. Kaffeebohnen sind 12,2% gestiegen. Also Kaffee wird wohl teurer.
Aber dann sieht man, wie tatsächlich der Kaffeepreis gewichtet ist in dem Warenkorb. Ja. Der scheint sich nämlich nicht wirklich durchgesetzt zu haben. Also Inflation verbleibt bei 2,1%. Vor diesem Hintergrund dürfen dann die Notenbanker sich auch darin bestätigt sehen, den eingeschlagenen Zinssenkungspfad eher nochmal weiterzuführen. Folgen, zumal die Inflation dann auch in anderen Ländern der Eurozone zum Teil sogar weiter rückläufig gewesen ist. Und wir kommen nachher beim Ausblick nochmal drauf. Am Donnerstag haben wir die EZB-Sitzung und das gilt eigentlich schon fast als in Stein gemeißelt, dass wir hier nochmal die nächste Zinssenkung mit 0,25% sehen.
Ja.
Aber Lukas, jetzt bist du dran. Selbst das ledige und leidige Zollthema war erstaunlicherweise so gut wie kein Thema mehr an den Börsen. Trotz durchaus ein paar nennenswerter Nachrichten, die da letzte Woche doch noch gekommen sind.
Ja, indirekt Zölle. Da hat man uns an dem Feiertag dann auch nicht in Ruhe mitgelassen.
Genau,
ein echter Paukenschlag tatsächlich. Diesmal ging es um die Nachricht, US-Gericht erklärt Trump-Zölle für rechtswidrig.
Ja,
da stellt sich natürlich die Frage, war die ganze Diskussion der letzten Woche eigentlich ja über und nicht mehr notwendig oder hat sich das dann doch wieder geändert. Und wir wollen das Ganze mal ein bisschen sortieren, was ist passiert. Ein Gericht aus New York hat geurteilt, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat. Trump bezog nämlich bei seinen Zöllen sich auf ein Gesetz, International Emerging Economy Act von 1977. Ein Gesetz, das dem Präsidenten weitreichende Befugnisse gibt, wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn eine nationale Notlage vorliegt. Argument des Gerichts, warum die Zölle für rechtswidrig
diese erklärt Notlage
werden.
Lag nicht vor.
Notlage lag nicht vor und der Präsident hat seine Befugnisse etwas überschritten und das Gesetz darf den inländischen Handel nicht regulieren. Und genau das tut es. Wovon übrigens nicht alle Zölle betroffen sind, weil Autozölle und Stahl werden weiterhin, also werden nicht über dieses Gesetz geregelt, sondern über ein anderes, Trade Expansion Act, so heißt
Stahl
das.
Da kommst du wahrscheinlich gleich nochmal zu, da hat es dann am Sonntag ja nochmal eine neue.
Genau, nochmal verdoppelt, schon mal vorweggenommen, da hat Trump dann irgendwie sich beleidigt gefühlt und hat dann die Stahlzölle am Sonntag dann nochmal eben verdoppelt von 25% auf 50%. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende, weil, das war die Nachricht, die dann morgens kam, als man aufgewacht ist und auf dem Handy geschaut hat. 20 Stunden später kommt ein anderes Gericht, ein Berufungsgericht aus Washington, welches das Urteil grundsätzlich immer überprüft. Das ist die zweite Instanz. und setzt die Entscheidung außer Kraft bzw. auf den Status quo. Status quo ist tatsächlich ein verfahrensrechtlicher Grundsatz, der die bestehende Situation bis zur endgültigen Entscheidung aufrecht hält. Das heißt, die Zölle laufen weiterhin. Interessant ist das Ziel hinter diesem Status quo. Hintergrund ist nämlich, dass sich die Unternehmen nicht kurzfristig auf neue Bedingungen einstellen müssen, sondern an der bestehenden Situation die weiter beibehält, bis sich das letztendlich klärt. Und ich fand es irgendwie lustig, weil Donald ja irgendwie gefühlt jeden Tag dafür sorgt, dass sich die Unternehmen irgendwie auf neue Dinge einstellen
müssen. Irgendwie scheint das Thema auch einen großen Teil seines Schreckens mittlerweile zumindest mal kurzfristig verloren zu haben. Zumindest reagierte der Markt, da kommen wir gleich ja nochmal drauf, bei weitem nicht mehr so panikartig auf jede einzelne
Nachricht. Das sind die Taco-Trades. Vielleicht auch schon mal hier und da was von gehört. Taco, Trump always chickens out, genau. So gesehen. Zieht immer den Kürzeren und verliert am Ende doch dann immer.
Ja, und irgendwie scheint der Markt doch eher mit Lösungen als mit dauerhaften Handelskriegen zu rechnen.
Ja.
Insofern verliert das gerade so ein bisschen an Drohkulisse, wobei trotzdem, ich glaube, die Sache muss man nach wie vor weiter ernst nehmen.
Genau, der 6. Juni, also in 6 Tagen, nicht der 6., sondern der 9. Juni ist tatsächlich nochmal entscheidend, weil hier die Kläger, also die Unternehmen und auch die Länder, die dagegen geklagt hatten, über das New Yorker Gericht und auch die Regierung muss Stellung beziehen am 9. Juni. Also das wird mit Sicherheit nochmal spannend und
Wir werden nicht zum letzten Mal über das Thema Importzölle
genau,
gesprochen.
Genau, das wollte ich
haben, garantiert.
Sagen.
Aber du hast noch was zum Verbrauchervertrauen.
Ja, ganz
das
genau.
Waren gute Nachrichten, die da gekommen sind aus den USA.
Ja, absolut. Verbrauchervertrauen vom Lazard Conference Board aus den USA stieg deutlich und sehr überraschend von 85,7 Zählern auf 98 Punkten. Völlig unerwartet, ehrlich gesagt. Und dass die Verbraucher da so positiv sind. Und wir sind natürlich jetzt wieder nahe der 100. 100 ist so eine neutrale Grenze. Wir sind zwar noch leicht drunter, aber natürlich der Sprung von 85,7 auf 98 wurde schon sehr, sehr positiv aufgenommen.
Stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit da Vorzieheffekte da gewesen sind. Vielleicht aus Angst der Zölle, die dann erhoben werden, vielleicht nochmal zu alten Preisen die Waren einkaufen zu können, bleibt auch wahrscheinlich ein kleines Fragezeichen.
Mit Sicherheit. Zahlen, wobei ich mir dann die Frage stelle, warum sind die für die Zukunft so positiv, die Verbraucher?
Berechtigt. Wir werden nicht wirklich schlau draus aktuell.
Nee,
aber machen wir vielleicht die restlichen Anlageklassen noch voll. Zinsen mehr oder weniger unverändert. 10-jährige Bundesanleihen notieren weiterhin bei ca. 2,5%. 10-jährige US-Staatsanleihen minimal runtergekommen, aktuell bei ca. 4,45%. Noch kurz zum Goldpreis. Der hat durchaus wieder zulegen können. Auf Wochenbasis immerhin hier ein Plus, wobei das größtenteils gestern entstanden ist, von 2%. Eine Unze kostet aktuell $3,375. Und zu aller guter Letzt der Bitcoin noch beim Rückblick. Hier ging es dann doch etwas deutlicher nach unten. Nach den Höchstständen noch in der letzten Woche ging es um ca. 5% nach unten. Ein Bitcoin kostet aktuell ca. $104,500. Das soll es gewesen sein mit dem Rückblick. Und auch wenn die Berichtssaison sich so langsam dem Ende neigt, mehr als interessante Themen haben wir noch ausbuddeln können. Lukas, du startest, ich glaube, so viel kann man sagen, mit einem der Highflyer des gestrigen Tages, aber vor allem auch einem Highflyer und auch einem Liebling der deutschen Privatanleger, zumindest in den Jahren 20 bis 22, BioNTech.
Genau.
Lange nichts mehr von gehört, aber gestern hat es doch nochmal einen Paukenschlag
zwischendurch
gegeben.
Hat man immer wieder was gehört, aber gestern war dann doch schon ein richtiger Paukenschlag.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob ich BioNTech noch großartig vorstellen muss, aber ich glaube, das können wir uns hier sparen.
Zweifel hat jeder Zweite irgendwo im Blut. Ja?
Genau, der die Corona-Pandemie irgendwo mitgekriegt hat, dürfte BioNTech auch kennen. Und BioNTech hat tatsächlich während Corona ja Milliarden eingesammelt und konnte diese Kohle dann ganz gut nutzen, um sich ihrem ursprünglichen Thema wieder zu widmen, der Krebsforschung. Ein Thema, die halt auch vorher schon von BioNTech untersucht und geforscht wurde. Und grundsätzlich sah das auch gar nicht so schlecht aus nach Corona. Insgesamt hatten sie sich erstmal ein ordentliches finanzielles Polster, ich glaube 20 Milliarden oder so, waren damals im Raum aufgebaut und man hat sich als Anleger und vielleicht auch als Unternehmen eventuell auch vorgestellt, mindestens genauso schnell einen Vorsprung in der Krebstherapie zu erhalten, wie vielleicht auch bei dem Corona-Impfstoff.
Was bislang hat auf sich warten.
Ja, hat sich dann doch etwas in die Länge gezogen und viele Investoren sind dann auch Stück für Stück rausgegangen, wollten den Marathon vielleicht nicht mitmachen oder haben dann auch die Hoffnung verloren. Die Aktie war in der Spitze bei 391 Euro und war gestern vor der Nachricht, worauf ich gleich mich beziehe, bei ungefähr 86 80 Euro, also ein Minus von gut 78%. Die Hoffnung bleibt natürlich weiterhin bestehen, das eingesammelte Geld aus Corona effizient zu nutzen und im Best Case dann auch einen Durchbruch in Sachen Krebsbehandlung und Krebsimpfstoffen zu erlangen. Und der richtige Knall kam noch nicht, bis dann gestern ein Knall kam, nicht weil sie hier irgendwelche Fortschritte haben, sondern aktuell ist die weltgrößte Gesundheitsmesse ASCO in Chicago, wo BioNTech dann auch einige Vorträge hält, die tatsächlich sogar nicht mal ganz so gut ankommen. Und dann das Kursfeuerwerk löst seine Nachricht fernab von dieser Messe aus. Und zwar gab es die Meldung, dass eine Partnerschaft nochmal etwas Geld in die Kassen spült. Insgesamt 11,1 Milliarden US-Dollar, 1,5 Milliarden Dollar sollen sofort fließen und dann jährlich 2 Milliarden bis 2028.
Plus gegebenenfalls sogar noch weitere Meilensteine.
Genau,
ne?
Bei Erfolg sogar ein zusätzliches 7,6 Milliarden US-Dollar und wenn dann der Erfolg da ist, soll der Gewinn sich geteilt werden. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, mit wem sollen sie sich den Gewinn teilen und wo kommt die Kohle überhaupt her? Ähnlich wie damals in Corona gab es eine Kooperation mit Pfizer in Sachen Impfstoffen. Ist diesmal ähnlich, allerdings nicht mit Pfizer, sondern mit Bristol-Myers Squibb. Kurz BMS. Vielleicht ganz kurz, BMS ist ein US-amerikanisches Biopharmaunternehmen aus New York. Gegründet wurden sie 1858, also schon wohl eine Ecke alt. Und Fokus liegt auf Medikamente in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fibrose. Die bekanntesten Produkte sind wohl Optivo und der Blutverdünner Eliquis. Ich hoffe, ich spreche es richtig an. Ich habe gestern mal meiner Frau davon erzählt und gefragt, ob sie Bristol-Myers Squibb kennt. Die Antwort war nein, aber die Medikamente kannte sie.
Okay.
Sie
ist nämlich unter Medizinern wird das Unternehmen definitiv
bekannt sein. Genau, ja. Vielleicht sollte ich das dazu sagen. Ja, insgesamt, BMS erhofft sich natürlich durch die Partnerschaft einen Fortschritt in der Onkologie, Immunonkologie, so, also quasi der Impfstoff gegen Krebs. Die Zahlung bezieht sich auf eine Partnerschaft für das Medikament BNT327, ein spezifischer Antikörper, der darauf abzielt, körpereigene Immunantworten gegen Tumorzellen zu stärken und gleichzeitig die Blutversorgung des Tumors zu unterbinden, um den Wachstum zu hemmen. Vielen Dank an ChatGPT für diesen Satz.
Hast du gut gemacht.
Aktuell gibt es tatsächlich sogar ein ähnliches Medikament namens Keytruda von Merck und Merck macht mit dem Medikament letztes Jahr knapp 30 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Sieht man, glaube ich, ganz schön, was für ein Potenzial.
Absolut.
Theoretisch und vielleicht auch praktisch hinter hinten.
Entspricht nämlich ungefähr dem Börsenwert von BioNTech gerade und Merck macht nur mit diesem Medikament schon 30 Milliarden Umsatz. Also Potenzial steckt auf jeden Fall da drin und die Zusammenarbeit zeigt natürlich, dass auch andere Unternehmen von den Forschungsergebnissen von BioNTech überzeugt sind. Gleichzeitig haben sie schon mal bewiesen, dass sie es können und gefühlt warten jetzt alle auf die Nachricht und wenn die Nachricht kommt, dann dürfte die Aktie wahrscheinlich auch sehr stark fliegen können.
Vorgeschmack hat es ja gestern gegeben.
Genau, war natürlich eher so ein Vertrauensvorschuss, den die Aktie da bekommen hat. Andererseits muss man natürlich auch mal vielleicht ein paar Kontras sehen. Sie hatten halt auch schon mal mehr Geld auf dem Konto. Aktuell hat BioNTech nämlich einen Kontostand von 16 Milliarden, 10 Milliarden Barmittel, 6 Milliarden kurz- bis mittellangfristig angelegt. Aber
die letzten zwei Jahre, wo der Impfstoffboom nicht mehr fortgesetzt worden konnte, hat man schon Cash verbrannt.
Das absolut. Ist so, deswegen, Aktie stieg gestern 20% und heute ist sie auch nochmal gute 4,5% im Plus und steht dann von gestern bei 84, jetzt bei 103 Euro. Ist im laufenden Jahr allerdings sogar noch 4% im Minus. Und ja, man muss einfach sehen, BioNTech ist natürlich stark abhängig von den Ergebnissen aus der Pipeline. BMS, also Bristol-Myers Squibb, wäre eher die etwas defensivere Wahl.
War deutlich breiter diversifiziert.
Genau, viel breiteres Portfolio. Allerdings muss man auch hier sagen, BMS verliert in den nächsten Jahren bei den einigen Medikamenten die Patente, so rum. Da können sie natürlich auch nochmal Druck in den Kessel geraten. Aber ja.
Trotzdem, glaube ich, super interessant, weil ich glaube absolut zu wissen, dass bei vielen Privatanlegerdepots die Aktie tatsächlich noch im Depot schlummert.
Ja.
Auf jeden Fall mal eine gute Nachricht. Ja, kommen wir vom einstigen Börsenliebling, oder hattest du noch was, Lukas,
Zu
BioNTech? Vom einstigen Börsenliebling zu dem aktuellen Liebling an den Börsen. Das ist dann, glaube ich, nochmal das Highlight der letzten Woche gewesen. Eigentlich auch das letzte große Ereignis bei der Vorlage der Q2-Zahlen jetzt in der laufenden Berichtssaison. Die Zahlen, ja, auf die Börsen jetzt gewartet haben. Wir sind bei Nvidia Nvidia. Und Nvidia hat durchaus geliefert. So viel kann man vorab, glaube ich, schon mal sagen. Wieder mal zahlreiche Rekorde, die hier vermeldet wurden. Auf Jahresbasis zum Beispiel ein Umsatzwachstum von 69% auf erster Rekord. 44,1 Milliarden Dollar. Das waren übrigens knapp 1 Milliarde mehr als vom Markt erwartet. Und das trotz, ich glaube, wir hatten es hier schon mal angesprochen gehabt, des im April in Kraft getretenen de facto Verbotes eigentlich für den Export von KI-Chips nach China. Hier musste Nvidia sogar 4,5 Milliarden US-Dollar Abschreibung auf den Lagerbestand vornehmen. Ansonsten wäre der Betrag sogar noch höher gewesen. Deswegen dann vielleicht auch der Gewinn nur in Anführungsstrichen um 33% auf 81 Cent pro Aktie angestiegen und trotzdem zweiter Rekord, 79% plus beim operativen Cashflow auf 27,4 Milliarden Dollar, ebenfalls neuer Höchstwert. Ja, und Star des Quartals bleibt logischerweise unumstritten die ganze Sparte Data Center. Das ist genau die Sparte, in der das Geschäft mit KI-Chips und Lösungen für die neuen Höchstleistungsrechner gebündelt werden. Ja, und die Nachfrage vor allem nach den neuesten Blackwell-Prozessoren scheint weiter ungebrochen zu sein. Wir hatten es hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, Lukas, diese Prozessoren werden vor allem von den Betreibern großer Rechenzentren eingesetzt und bieten so die Grundlage für das Training und das Anwenden von KI-Modellen. Und es kommt jetzt so immer deutlicher das zum Tragen, was der gute Nico Bäumer hier bei uns in dem Sonderpodcast zum Thema KI schon zum Besten gegeben hat oder vorausgesagt hat. Der Trend geht immer mehr weg von der generativen KI, die anhand von Eingaben bzw. Fragen von uns Nutzern Inhalte erstellt, wie zum Beispiel ChatGPT, das ist bestimmt das bekannteste Beispiel, hin zu dieser agentenbasierten KI, die dann eben selbstständig planen und auch Entscheidungen treffen kann. Und hier wird auch in Zukunft weiterhin enormes Wachstumspotenzial gesehen. Deswegen bleibt man auch durchaus mehr als nur optimistisch für die kommenden Monate. Der Umsatz soll auf 45 Milliarden Dollar wachsen und man stellt weiterhin eine wahnsinnige Marge in Höhe von 72% in Aussicht. Also da sieht man, dass man da weiterhin der absolute Platzhirsch am Markt ist. Ja. Entsprechend reagiert auch die Aktie oder hat sie reagiert in der letzten Woche. Direkt nach der Vorlage ging es um knapp 6% nach oben. Das ist dann auch ein Grund, warum der Nasdaq in der letzten Woche ganz gut gestiegen ist. Auf Wochenbasis sind dann immerhin noch 2,5% übrig geblieben. Und damit auch ganz interessant, liegt die Marktkapitalisierung von Nvidia jetzt mittlerweile wieder bei über 3 Billionen US-Dollar. Ja, und die Kursziele sind auch entsprechend nach oben angepasst worden, auch bei unserer DZ-Bank. Hier sieht man also auch entsprechend weiteres Potenzial bis mindestens 160 Dollar, das ist der faire Wert der aktuellen.
So gefühlt seit einem Jahr so ein bisschen eher in einem etwas größeren Seitwärtstrend, ja. Muss man nach oben hin ausbrechen. Aber
ist zwischendurch mal kurz unter die 100 Dollar gefallen, ja. Als wir diese Krise Anfang April gehabt haben. Also der Rebound ist schon ordentlich gewesen.
Ja, doch. Also hat, glaube ich, letzten Monat auch ordentlich Kursgewinne wieder dazu gemacht.
Definitiv. Ja. Also, einziger Börsenliebling, aktueller Börsenliebling. Schauen wir mal. Kommen in die Region, Lukas.
Genau. Und ja, da haben wir folgende Nachricht gefunden. Dr. Oetker mit Sitz in Bielefeld, wenn es das denn dann auch gibt, hat 2020 den bekannten Getränkelieferanten Flaschenpost aus Münster gekauft. Flaschenpost wurde 2016 gegründet, wurde 2020 von der Oetker-Gruppe übernommen und deswegen haben wir Dr. Oetker mal mit reingenommen. Interessant ist nämlich, die Oetker-Gruppe hat nicht nur Lebensmittel, sondern auch Bier. Flaschenpost als Lieferant und Luxushotels gehören auch dazu. Und Dr. Oetker hat Zahlen vorgelegt, ist zwar keine Aktiengesellschaft, aber dennoch super spannend. Sie haben 2024 insgesamt 7,1 Milliarden Euro umgesetzt. Das sind 2,5% mehr als im Vorjahr. Und auch 2025 wird weiterhin ein moderates Wachstum erwartet. Insgesamt hat Dr. Oetker tatsächlich 28.700 Beschäftigte.
Ja, Wahnsinn. Ne?
Ja, wirklich. Ja. Also damit auch weiterhin ein sehr, sehr großer Arbeitgeber. Und besonders wichtig für das Umsatzplus ist natürlich weiterhin die Lebensmittel- und Getränkesparte, die tatsächlich fast 90% des Gesamtergebnisses beitragen. Dazu zählt zum Beispiel auch die Marke Koppenrad und Wiese, der Kuchen und Brötchen und alles, was dazugehört. Und ein erfreulicher Wachstum kam tatsächlich auch aus den Geschäften mit der Gastronomie und den Luxushotels. Aber ich denke mal, an den 90% sieht man schon, spannend, wie wichtig auch die Lebensmittel- und Getränkesparte insgesamt weiterhin bleiben. Und neu ist, dass seit Mai diesen Jahres erstmals wieder seit 8 Jahren ein Mitglied der Oetker-Familie in der Konzernspitze sitzt, und zwar Karl Oetker. Und damit ist die Oetker-Gruppe dann wieder weiterhin ein traditionelles Familienunternehmen, vom Familien auch geführt. Und so viel aus der Region.
Ja, spannend.
Ich denke mal, jeder sollte Dr. Oetker kennen.
Spätestens beim Griff in die Tiefkühlkostkiste.
Absolut, von daher.
Nicht vorbeikommen, sehe ich genauso. Ja, sind wir beim Ausblick. Sind wir auch schon beim Ende. Ich hatte es gerade schon gesagt, die Berichtssaison, die läuft jetzt so langsam aus. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, und durchaus ein paar interessante volkswirtschaftliche Daten jetzt in dieser Woche noch. Das fängt heute an mit den PMI-Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe in den USA. Wird dann weitergehen, am Donnerstag vielleicht der interessanteste Tag, weil wir da die gerade schon angesprochene EZB-Sitzung haben werden. Wie gesagt, es wird ganz stark davon ausgegangen, dass wir hier nochmal eine Zinssenkung um 25 Basispunkte sehen werden. Aber vielleicht mindestens genauso interessant, am Donnerstag wird unser Bundeskanzler, neuer Bundeskanzler Friedrich Merz, Donald Trump in den USA im Oval Office treffen. Das wird bestimmt auch mal ein Thema für die nächste Woche sein. Gucken, ob er so ein bisschen Licht ins Dunkel bekommt, wie diese erratische Zollpolitik sich in Zukunft weiter gestalten sollte. Wird bestimmt das Thema neben dem Russland-Ukraine-Konflikt sein. Und dann haben wir am Freitag nochmal von der volkswirtschaftlichen Seite den Arbeitsmarktbericht aus den USA, der bestimmt auch nochmal mit Argusaugen beobachtet werden wird. Also das von der volkswirtschaftlichen Seite. Von der Unternehmensseite, ich habe es gerade gesagt, kommt nicht mehr wirklich so viel. Eine CrowdStrike, die sei heute nochmal genannt, nachbörslich mit Zahlen. Dann haben wir am Donnerstag noch Broadcom, Lululemon, die hatten wir glaube ich auch schon mal hier im Podcast. Mhm. Aber wir werden schon noch genug Stoff für die nächste Woche haben.
Broadcom ist ja
schon einer der großen Player. Ja, das wird vielleicht auch das letzte große Unternehmen sein, was auch nochmal das Potenzial hat, zumindest da in der Halbleiterbranche, den Markt nochmal so ein bisschen zu beeinflussen. Aber dann sind wir mit dem Quartal auch so gut wie durch, dann sind wir auch schon Mitte Juni, dann geht es ja schon fast mit den Vorlagen der Q2-Zahlen durch.
Ja.
Aber das soll es gewesen sein.
Ja, würde ich sagen, oder?
Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank. Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de. Freuen uns über alle Meldungen, über Kritik oder auch positives Feedback. Und dann würde ich sagen,
sehen
wir uns nächste Woche. Ciao.
Mit den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.